Randwissen, junge Fragen an kluge Köpfe. Der Podcast, der die Neugier entfacht. Von ProWissen Potsdam mit Forschenden aus Brandenburg. Neugierig, direkt und mittendrin.
Alle guten Dinge sind drei. Ich unterhalte mich heute bereits zum dritten Mal mit Thomas Gabriel Rüdiger über das Thema Cyberkriminalität. Wir haben uns bereits viel über Kriminalität im digitalen Raum, verschiedene Deliktsorten und vor allem über KI und Deepfakes unterhalten. Heute wird es nochmal deutlich mehr um den Appell von ihm, was Schulbildung, digitale Bildung in der Schule angeht, gehen und wie sie das Ganze nochmal komplett verändern. Herzlich willkommen, Thomas Gabriel Rüdiger.
Ja, moin.
Also KI ist ja quasi ein Tool, also es gibt ja nach oben, also the sky is the limit, so, ne? Und jetzt sind wir eigentlich beim Thema Cyberkriminalität gewesen, auch beim Thema Deepfakes. Also ich habe mir jetzt mal so den Gedanken gemacht, so, ich habe einen privaten Instagram-Account, ich werde jetzt hier den Namen mal nicht nennen unbedingt, aber
das ist auch gut so.
Man sieht ja zum Beispiel auch das Profilbild, das sieht man ja auch bei einem privaten Instagram-Account, kann ja auch jeder aufrufen. Und auch wenn mir jetzt natürlich, oder wenn ich entscheiden kann, wer mir folgt, bin ich ja dann trotzdem, sage ich mal, der KI oder den Leuten, die diese KI nutzen, komplett ausgesetzt. Wahrscheinlich nur, wenn ich meinen Namen vielleicht schon angegeben habe oder mein Profilbild. Oder Leute könnten ja auch Screenshots von meinen Beiträgen beispielsweise machen und die dann weitergeben. Also verstehe ich das richtig, dass es eigentlich gar keine Möglichkeit gibt, sich vor so einer Kriminalität zu schützen, außer man nutzt das Internet nicht.
Ja, das würde dir auch nicht helfen. Wenn du jetzt sagst, du nutzt das Internet nicht, woher weißt du denn, dass irgendwelche Freunde von dir nicht ein Gruppenfoto hochgeladen haben, wo du zu sehen bist? Oder dass eine Sprachnachricht versendet wurde oder ein Video mit deiner Stimme sich irgendwo auf Insta, TikTok oder so findet? Es ist nun mal so, dass das heutzutage, glaube ich, es keinen Menschen gibt, wenn er nicht sehr jung ist vielleicht, der zumindest in unserer westlichen Gesellschaft, der nicht im Netz zu finden ist. Und sobald du im Netz zu finden bist, kannst du mit dem Material was anfangen. Die Frage ist eher, ob man es machen sollte, weil wenn ich dann nicht rausfinde, wer du eigentlich bist, weil ich sonst wenig Informationen drüber habe, warum sollte ich das jetzt machen? Wenn ich rausfinde, wer du bist, um dich zu erpressen zum Beispiel, dann ist das natürlich ein Thema. Das ist aber auch der Punkt, warum wir uns als Gesellschaft die Leute so spät wie möglich im Netz da haben sollten. Und ich bin immer jemand, der nicht verstehen kann, warum viele ihre Kinder öffentlich im Internet posten. Und dazu zählt auch ein WhatsApp-Statusprofil oder ein Profilbild, auch bei Insta von den Eltern. Die sollten eigentlich die Risiken für Kinder minimieren und sie nicht erhöhen. Und zum Beispiel das ist eine Erhöhung. Man kann versuchen, halbwegs Kinder rauszuhalten. Und das hat auch durchaus Sinn aus meiner Empfehlung. BKA zum Beispiel empfiehlt auch, keine Kinderbilder öffentlich zu machen. Aber es machen viele nicht. Und jedes Bild kann reichen, um entsprechende Deepfakes oder Deep Nudes zum Beispiel zu erstellen, mittlerweile auch die Stimmen nachzuklonen. Ich habe aber auch keine echte Antwort, wie können sich zum Beispiel Erwachsene, wo das schon passiert ist, dass sie diese Bilder und so draußen sind, ganz normale, wie sollen die sich noch schützen? Ich glaube, das ist jetzt so ein Risiko, mit dem wir alle leben müssen, dass von jedem so ein Material vorhanden sein könnte und generiert werden kann.
Was wäre denn Ihre Strategie für einen sicheren digitalen Raum?
Tatsächlich, ich würde es gerne strukturieren wie halt die Sicherheit im Straßenverkehr. Das heißt, wir müssen Eltern in die Lage versetzen, dass die erste Schutzmaßnahme für Kinder und Jugendliche im digitalen Raum sein können, indem sie diesen digitalen Raum, diese digitalen Fähigkeiten selber erlangen, um ihre Kinder aufzuklären. Aber das ist halt leichter gesagt als getan. Zum Beispiel, wenn man Auto fährt und sein 12-jähriger Sohn sitzt hinter einem und der sagt am Stoppschild, Mutti, du brauchst hier nicht halten, nur wenn Autos kommen, dann würde man sich als Elternteil umdrehen und sagen, ey, wer fährt hier Auto, wer hat einen Führerschein? Das heißt, alleine durch dieses tägliche Nutzen zeigt man eine authentische Nutzung, die dazu führt, dass zum Beispiel auch die Kinder akzeptieren, dass man denen was sagt. Heißt für mich, das allererste ist, dass halt Eltern selber digitale Bildung und selber digitale Medien nutzen, so paradox anhört. Ich bin der Meinung, wenn Kinder kommen und wollen ein Online-Spiel spielen, muss man erstmal selber sich das Online-Spiel installieren und zocken, um zu sehen, was da drinnen eigentlich passiert. Und das ist für mich ein Teil der digitalen Bildung, die fängt halt nicht bei den Kindern an, die fängt eigentlich bei den Erwachsenen an. Und die müssen wir halt versetzen. Und da habe ich aber noch einen zweiten Wunsch. Ich will einerseits, dass die Eltern selber das nutzen. Andererseits bin ich aber auch der Meinung, müssen wir eigentlich die Eltern bescheiden mit digitalen Aufklärungskampagnen. Kriegsecke hat zum Beispiel gerade wieder sehr coole Videos rausgebracht zu KI-Risiken. Was ich mir vorstelle, ist so eine Art digitaler siebter Sinn. Also in der Generation etwas älter, da gab es zum Beispiel den siebten Sinn, da hat man Verkehrspräventionsvideos gehabt. Also wie verhält man sich bei einem Unfall, wie macht man eine Rettungsgasse, wie läuft man beim Zebrastreifen und sowas. Und genau dasselbe möchte ich für digitale Bildung, für unterschiedliche Altersstufen und zwar verpflichtend in sozialen Medien und Streaming. Wenn man also bei YouTube ein Video guckt, ist halt nicht 3 Minuten Werbung, sondern davon sind dann 30 Sekunden immer verpflichtend ein digitaler Aufklärungsclip. Und das würde ich in der gesamten Gesellschaft haben. Das würde dann auch zum Beispiel Erwachsene, Lebensältere, also Senioren zum Beispiel als eine Zielgruppe ansprechen. Das reicht aber nicht, weil du trotzdem Eltern haben wirst, die sich nicht damit beschäftigen und nicht mit ihren Kindern drüber reden werden. Und deswegen brauchen wir dann diese digitale, verpflichtende digitale Bildung ab der ersten Klasse. Dazu will ich noch Social Media Sprechstunden in den Schulen und zwar überall gleich in ganz Deutschland. Es ergibt keinen Sinn, warum in Baden-Württemberg Kinder anders vorbereitet sein werden sollen auf diese Herausforderungen als in Brandenburg oder in Berlin. Es ist zum Beispiel so, dass der Bildungsmonitor Brandenburg immer ganz, ganz weit unten ansetzt bei dem Thema Digitalisierung. Und es kann doch nicht nur vom Glück sein, ob das Kind halt in Baden-Württemberg aufwächst oder bei uns, ob es mit Digitalisierung überhaupt knüpft. Und da muss man halt drüber nachdenken. Zum Beispiel die Österreicher haben ja bekannt gegeben, dass sie jetzt zum Beispiel Latein weniger unterrichten, damit sie digitale Bildung unterrichten können. Das meine ich damit. Vielleicht muss man halt auch irgendwo was wegnehmen und jetzt mal bereit sein zu sagen, okay, brauchst du diese Fähigkeiten noch? Müssen wir das noch vermitteln? Auch du wirst sicherlich irgendwas im Unterricht gehabt haben, wo du dich bis heute fragst, warum du das vermittelt bekommen hast. Und gleichzeitig hast du digitale Bildung nicht vermittelt bekommen. Ich bin keiner, der jetzt im Bildungsbereich so genau kennt, dass er dir jetzt sagen kann, das und das. Aber ich bin schon der Meinung, dass es sicherlich harte Fächer gibt, die verpflichtend sind und welche, wo man vielleicht dann lieber digitale Bildung aufnehmen sollte. Das wird aber auch noch nicht reichen. Wir müssen gleichzeitig im Netz über eine ganz neue Polizeiarbeit reden. Wir müssen darüber reden, dass die Polizei dort ansprechbar ist, dass sie virtuelle Streifen durchführt, dass sie die Täter verunsichert und wir gleichzeitig Mechanismen machen, die so niedrigschwellig sind, dass man rund um die Uhr Hilfe findet. Also Kinder zum Beispiel finden, oder anders ausgedrückt, wir haben im digitalen Raum keine Grenzen, aber wir haben 16 Internetwachen für jedes Bundesland eine. Und diese Internetwachen sind keine Wachen, wie man sie aus dem physischen Raum kennt, dass da ein Polizist, also dass du jetzt kommst und dann nimmt ein Polizist deine Anzeige auf, sondern es sind eher Briefkästen, wo du ein Formular hast, da füllst du was aus und schmeißt rein. So, aber wie soll man denn mit einem Formular sich zum Beispiel auf ein Kind, was Hilfe finden will, einpassen? Das geht gar nicht. Diese Strukturen sind auch nicht sehr nutzerfreundlich. Das muss man klar sagen. Ein oberleitender Oberstaatsanwalt hat mal gesagt, die meisten Internetwachen sind eine Usability-Katastrophe. Und das ist ein Thema. Dann kann man noch auf die Social-Media-Accounts der Polizei gucken. Bei vielen steht drin, wir lesen keine Nachrichten, keine Anzeigen. Wie wirkt denn das auf junge Menschen? Nicht gerade so, dass man Hilfe finden muss. Das zeigen uns leider auch die Studien. Beispielsweise ist es so, dass die Anzeigebereitschaft bei Cybergrooming zum Beispiel in den letzten Jahren stetig gesunken ist bei jungen Menschen, obwohl sie damit nach anderen Studien wesentlich häufiger konfrontiert werden. Und da muss man sich als Sicherheitsbehörden fragen, woran liegt das? Wir müssen neue Wege finden, deswegen eine Kinder-Online-Wache, die rund um die Uhr besetzt ist, wo zum Beispiel per Videoschat man mit Polizisten oder auch Pädagogen direkt kommunizieren kann als Kind mit so einem Art Alarmbutton und gleichzeitig eine zentrale Internetwache. Und dann brauchen wir virtuelle Polizeistreifen und wir müssen tatsächlich auch die Betreiber noch ganz anders zwingen, die Schutzmaßnahmen umzusetzen, die gibt es hier im Prinzip nicht. Und eins will ich dazu auch sagen, was mir auch zu kurz kommt manchmal. Wenn wir über Social Media sprechen, dann reden wir nicht nur über Instagram und TikTok. Social Media muss auch umfassen WhatsApp und Messenger, weil zum Beispiel WhatsApp mittlerweile ein klares soziales Medium geworden ist. Das ist nicht nur ein Messenger, sondern das sind Gruppen mit Hunderten von Leuten, die sich da drin alles Mögliche teilen, die zum Beispiel aus Insta die Videos und Bilder nehmen und sie dann oder irgendwelche Sticker und dann in den Chatgruppen wie wir teilen. Dann haben wir die Channels, das ist ein soziales Medium. Und wenn man darüber redet, dass man Schutz, muss das auch für WhatsApp gelten. Das nennt man auch Dark Social in diesem Bereich. Und es muss auch für den Bereich der Online-Spiele gelten. Also zum Beispiel, wenn man einen Social-Media-Verbot macht und man nimmt die Online-Spiele nicht mit rein und man nimmt die Thema mit WhatsApp nicht mit rein und vor allem auch KI jetzt, was soll das für einen Sinn ergeben? Dann hat man überhaupt nichts eigentlich gebracht, weil man dann nur ein paar Plattformen irgendwie reguliert. Das heißt, man muss auch bewusst sein, was das eigentlich bedeutet und ich glaube, dass wir da eine richtige Strategie brauchen. Wir brauchen jemanden, der das alles verzahnt, der sich alles überlegt, weil da sind so viele auch politische Akteure, die alle auch so ihre eigenen Interessen haben und dann noch in den Ländern mit der Politik. Das ist total schwer. Und ich glaube, daran hat das immer gescheitert, warum wir das nicht geschafft haben, ganze Generationen zu schützen im digitalen Raum. Und ich halte das für ein großes Versagen. Und ich wünsche mir, dass in der Zukunft wir diesen Raum für alle Altersstufen sicherer machen können.
Welche Rolle spielt denn ihr Erwachsene eigentlich auch als Vorbilder im Netz?
Ja, eine gute Frage, eigentlich eine ganz wichtige. Und ich will mal ganz ehrlich sagen, ich bin auch der Meinung, viele Eltern müssen halt oder Erwachsene müssen ihre eigene Mediennutzung reflektieren und zum Beispiel auch die Behörden, die Schulen, die Sportvereine. Was meine ich damit? Vor allem die Kinderbilder öffentlich im Netz zu posten. Ich habe noch nie verstanden, wie kann ich einem Kind zum Beispiel sagen, ey, ich schicke keine Bilder an Fremde, während ich es gleichzeitig bei WhatsApp im Status oder im Profilbild poste. Jedes Bild kann reichen, um mit KI zum Beispiel daraus Material zu generieren, das Kind für immer vielleicht auch im Netz sichtbar zu machen. Es beinhaltet nur Risiken, aber das trifft halt nicht nur die Eltern. Wenn man an Schulen ist, wie viele Schulen machen dann doch Bilder von ihren Kindern, von den Kindern, um zu zeigen, wie toll die Schule ist und posten sie öffentlich zum Beispiel auf Internetseiten? Wie viele Sportvereine machen das? Wie viele Behörden neigen auch dazu, wenn zum Beispiel irgendeine Präventionsveranstaltung ist, als erstes mal die Bilder mit den Kindern zu zeigen, weil irgendjemand da war und das toll war, was er gemacht hat? Das BKA empfiehlt, also BKA sagt, wir sollen keine Kinderbilder oder die haben nichts im Netz verloren. Gleichzeitig sind aber viele Behörden, viele Institutionen, viele Sportvereine, Schulen, die sind selber überhaupt nicht reflektiert. Ich wünsche mir zum Beispiel fürs Land Brandenburg eine Art Selbstverpflichtung von allen Institutionen, die garantieren, dass sie keine Kinderbilder und auch keine Sprache, also keine Soundaufnahmen von den Kindern ins Netz posten. Im Prinzip, ja genau, posten. Und manchmal kommt dazu, ja, aber wir wollen Kinder ja nicht aus dem Netz raushalten. Die sollen ja Teil des Netzes sein. Und da kann ich nur sagen, die Risiken, die durch diese Kindergeschichten entstehen, auch durch die Bilder, dass die missbraucht werden können, dass man zum Beispiel für immer mit einem Bild eventuell nachvollziehbar ist, die sind so groß im Verhältnis zu dem anderen Argument, dass ich das immer überwiegen lassen würde. Ich möchte, dass die Kinder selber, wenn sie erwachsen sind, die Entscheidung treffen, ob sie im Netz erkennbar sein wollen oder nicht. Und nicht, dass nur, weil man es toll findet, dass das Kind das und das gemacht hat, man das Kind öffentlich postet, für alle sichtbar. Und vor allem auch nicht die Institutionen dazu. Wie gesagt, mich hat das schon immer gewundert, alle waren davor und kaum gibt es eine Präventionsveranstaltung, wo irgendjemand einen Vortrag hält, werden die Kinder gepostet. Auch übrigens auch in den Medien, ja, also das finde ich auch schwierig. Dann gibt es irgendein Interview dazu, ja, was haltet ihr vom Social-Media-Verbot? Dann werden da 13-Jährige gefilmt und sind damit auch raus. Das hat etwas mit Vorbildfunktion zu tun. Und das hat etwas für mich damit zu tun, dass wir selber reflektieren, welche Risiken hier entstehen. Und da halte ich übrigens auch nichts davon, dann zu sagen, na, ich habe das Kind vorher gefragt. Ey, viele Erwachsene sind nicht in der Lage, die Risiken selber einzuschätzen und fallen selber im Netz auf Deepfakes, KI-generierte Inhalte raus. Wie viele lebensältere Menschen posten solche Geschichten auch? Ja. Und dann sagst du aber, naja, das Kind, das kann das vielleicht freigeben. Ich habe ja gefragt, ob es okay ist. Wie soll denn das Kind einordnen können, welche Risiken dadurch entstehen, wenn das schon nicht mal viele Erwachsene können? Deswegen, ich bitte, dass wir hier vielleicht auch als Land mal vorangehen und so eine Art Selbsterklärung geben, dass wir keine Bilder, zumindest bis 16 würde ich sagen, bis man in einem Alter reinkommt, wo man das selbst machen kann.
Nochmal, wenn Sie in meinem Alter wären, also 17, wie würden Sie sich im Internet verhalten?
Ja, hängt davon ab, bin ich aufgeklärt worden? Also habe ich digitale Bildung erhalten oder so ein Gespräch wie das hier geführt?
Ja, es wurde mal so ein Gespräch wie das hier geführt und ein anderes Szenario, oder wurde das Gespräch vielleicht nicht geführt? Wir können also vielleicht zwei Szenarien
durchgehen. Genau, wenn ich das Gespräch nicht geführt hätte, wäre ich wahrscheinlich total unreflektiert, würde mir alles Mögliche anschauen und würde wahrscheinlich durch Schmerz lernen, indem mir irgendwas passiert, ich mein Geld irgendwo rauswerfe, es nicht wiederkriege, meine Daten weg sind. Im anderen Fall hoffe ich, dass ich reflektiert damit umgehe, weil ich ja darüber aufgeklärt bin, über die Risiken, und dass ich vor allem auch weiß, an wen ich mich wenden kann im Netz, wenn ich Hilfe brauche. Also ich bin zum Beispiel auch jemand, der hofft, dass wir als Gesellschaft bald richtige, so rund um die Uhr Anlaufstellen, zum Beispiel bei der Polizei. Ich habe so einen Wunsch einer Kinder-Online-Wache, wo rund um die Uhr Polizisten dastehen, um Kindern zu helfen, weil ich wüsste nicht, ob du jemals mal probiert hast, bei den Sicherheitsbehörden im Netz irgendwie Hilfe zu finden oder mal angeschaut hast. Das ist ziemlich kompliziert und gerade junge Leute werden nicht drauf kommen. Und ich glaube, wir müssen so niedrigschwellig wie möglich alle unsere Maßnahmen umsetzen. Und dann glaube ich, ja, würde ich reflektierter damit umgehen. Das heißt aber nicht, dass ich per se vor allem geschützt bin. Das bin ich heute auch nicht. Auch ich kann Opfer werden. Also nur Bildung alleine reicht nie. Also, aber es minimiert halt die Risiken. Und das muss die Aufgabe sein, die wir haben. Übrigens vielleicht noch so ein Beispiel dafür. Auch im Straßenverkehr ist das auch so, ne? Also du kannst jetzt rausgehen und es kann ein Unfall passieren, was ich nicht hoffe. Trotzdem ist es so, dass der Straßenverkehr ja relativ risikoarm ist, wenn man sich an die Regeln hält, ja? Und woran liegt das? Deine Eltern werden dir erklärt haben, wie die Regeln sind. Schau nach links, schau nach rechts, steig nicht zum Fremden ins Auto ein, geh über einen Zebrastreifen. Dann wird die Schule dazu gekommen sein. Alle Eltern, alle Lehrer werden das gekonnt haben, haben dir das auch nochmal erklärt. Nur was bringt's dir, wenn du sagst, lauf als Kind nur bei Grün über die Ampel, wenn es im selben Moment nicht eine rote Ampel gibt, die verhindert, dass ein Autofahrer rüberfährt in dem Moment. Und es ist aber nicht das Vorhandensein dieser roten Ampel, weil du wirst vielleicht auch schon mal bei Rot über die Ampel gelaufen sein.
Man munkelt,
genau. Normalerweise bei Erwachsenen frage ich dann nochmal, zu schnell Autofahren oder so ein Thema, was lasse ich jetzt mal weg. Aber es ist nicht das Vorhandensein dieser Regel, es ist die Wahrscheinlichkeit der Durchsetzung. Wenn da ein Polizist gestanden hätte oder du gerade einen Streifenwagen siehst, wärst du vermutlich auch nicht bei Rot über die Ampel gegangen. Und gleichzeitig muss es jemanden geben, der diese rote Ampel erfunden hat, einen Bürgersteig erfunden hat, Zebrastreifen. Das sind ja alles Entwicklungen, die jemand machen musste. Und diese Mechanismen, die fehlen halt eigentlich alle im Netz, ne? Also wir haben wenig Eltern, die wirklich so aufgeklärt sind, dass sie ihren Kindern das vermitteln können. Und gleichzeitig, weiß ich nicht, ob du schon mal als junger Mensch im Internet eine Polizeistreife gesehen hast in irgendeiner Form. Vermutlich nicht. Es gibt Polizei Hannover, die macht einen Twitch-Account, das halte ich für sehr cool, die zockt sogar und redet über Prävention. Aber so, dass du irgendwo einfach mal zufällig die Polizei siehst, ist eher selten. Und das heißt, die Strafverfolgungswahrscheinlichkeit ist sehr gering, die Ahnung von Normen sind sehr gering. Und gleichzeitig sind die Betreiber, die zum Beispiel einen digitalen Bürgersteig entwickeln könnten, werden viel zu wenig gezwungen, was zu machen. Man hat vielleicht mitbekommen, dass gerade eine große Tech-Firma ein Verfahren verloren hat, was das Thema Sucht angeht. Und das müssen wir alles umsetzen. Und ja. Wenn das wäre, dann wäre ich relativ risikominiert. Das heißt aber nicht, dass man nicht Opfer werden könnte von einem Unfall, aber es ist halt sehr minimiert.
Ja, so, also man kann es im Prinzip ja mit dem Straßenverkehr vergleichen, wie Sie auch gesagt haben. Also natürlich setze ich mich ja jeden Tag, indem ich aus dem Haus gehe ja schon, oder indem ich die Treppe runtergehe, setze ich mich ja schon einer Gefahr aus. Aber man muss halt schauen, dass man sicher durch die Welt geht und vor allem sich auch an die gegebenen Regeln hält.
Ich glaube, wichtig ist auch, dass du dir nicht nur sagst, dass nur du sicher sein musst, sondern dass du eine Erwartung als Mensch, junger Mensch haben kannst, dass die Gesellschaft Rahmenbedingungen schafft, die dich schützen. Ich meine, wenn du jetzt nur rausgehen würdest und überall wären Sexualtäter und Extremisten und da würden keine Polizei und so rumgehen und wir würden zu dir sagen, hey, pass auf, da passiert, also wir schützen da eigentlich nicht, du musst denen ausweichen und dich verstecken, wenn die langlaufen. Das würden wir doch nicht machen. Wir würden sagen, und auch als Gesellschaft würde man erwarten, ey, die Polizei hört die Täter raus. So, und wenn das übrig bleibt, da kommt dann die Aufklärung, dass du weißt, dass man weiß, wen man anrufen kann, wo man Hilfe finden kann, dass man andere ansprechen kann, dass es Zivilcourage gibt. All diese Mechanismen fehlen im digitalen Raum. Und deswegen ist das Schlimme, dass man eigentlich aktuell immer nur sagen kann, du bist auf dich selber gestellt. Aber wir als Gesellschaft tun viel zu wenig, um vor allem Kinder und Jugendliche zu schützen. Und das führt zu dem Anfang wieder des Gespräches. Deswegen sind überhaupt solche Diskussionen erst wie ein Social-Media-Verbot notwendig geworden, weil wir all das andere gemacht haben. Und damit halt die junge Generation muss jetzt ausbaden, was die ältere Generation nicht gemacht hat als Schutzmaßnahmen.
Vielen Dank für diese ganzen Informationen über KI, Deepfakes, Kriminalität im digitalen Raum, das auch bei Games zum Beispiel viel dazu vorkommt. Wir haben viele verschiedene Phänomene in den letzten 3 Folgen besprochen und es bleibt nur zu sagen an alle Zuhörer, bleibt wachsam, mit wem ihr sprecht, bleibt wachsam, mit wem ihr schreibt, bleibt wachsam, mit wem ihr Kontakt im Internet habt und prüft alles nochmal gegen, was ihr seht, denn ja, auch ich bin 17, ja, und trotzdem falle ich schon auf so einigen KI-Scheiß mittlerweile rein. Vielen Dank, Thomas Gabriel Rüdiger, für die vielen Eindrücke und für die 3 sehr spannenden Folgen. Das war's mit Brandwissen, bis zum nächsten Mal.
Das war Brandwissen, junge Fragen an kluge Köpfe. Der Podcast, der eure Neugier entfacht. Produziert von Pro Wissen Potsdam in Zusammenarbeit mit seinen Mitgliedern, den wissenschaftlichen Instituten, Universitäten und Hochschulen. Abonniert uns, empfehlt uns weiter und bleibt neugierig.